Ja, die Kinder dürfen also in die oberen Gemächer ziehen. Alle wichtigen Dinge fanden in den oberen Gemächern statt im Neuen Testament. Wenn es um ein Haus ging, Apostel saßen dort und die Jünger, der Empfang des Heiligen Geistes geschah dort und das erste Abendmahl und so weiter und so fort in den oberen Gemächern. Wir haben den Predigtext heute Morgen schon gehört. Ich möchte ihn uns noch einmal vorlesen, und zwar möglichst wörtlich. Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Thessaloniki, 4. Kapitel, Verse 13 bis 18. Wir wollen aber, so sagt er, dass ihr keine, jetzt wörtlich, Agnostiker seid. Also Unwissende. Wir wollen, dass ihr keine Agnostiker seid, Brüder. Damit sind die Schwestern gemeint, weil sonst würde hier stehen, ihr Brüder, liebe Männer. Und zwar keine Unwissenheit im Blick auf die, die entschlafen sind. Ihr sollt nicht betrübt sein wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Ich weiß nicht, wer heute Nachmittag auf den Friedhof geht. Da kann man viele Menschen treffen, die keine Hoffnung haben. Und das soll mit uns nicht so sein, sagt Paulus. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Denn das sagen wir euch, als ein Wort des Herrn, oder wörtlich, das sagen wir euch im Wort des Herrn, dass wir, die wir leben, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels erklingt und die Trompete des Herrn erschallen wird, vom Himmel herabkommen, und die, die in Christus gestorben sind, werden zuerst auferstehen. Und darauf werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in den Wolken oder vielleicht auch auf den Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir mit dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch gegenseitig mit diesen Worten. Ich weiß nicht, wer in der vergangenen Woche öfters mal Fernsehen geguckt hat. Da gab es nämlich eine besondere Themenwoche zum Themenkomplex Sterben und Tod. Hochinteressant. Und ich hätte mich wohl beißen können, dass ich das nicht eher erfahren habe. Wurde zwar immer wieder angesagt im Vorfeld, aber so eine Hör-zu-Programmzeitschrift wäre doch ganz gut manchmal, um zu gucken, was passiert denn da im Fernsehen in nächster Zeit. Das wäre eine wunderbare Evangelisationsmöglichkeit gewesen, dass wir vielleicht an ein, zwei oder drei Abenden zusammengekommen wären, um über das zu sprechen und zu vertiefen, was dort im Fernsehen zu sehen war. Da gibt es Spielfilme zum Thema Sterben und Tod. Da wurde ein Sterbender begleitet bis an seine Lebensgrenze mit der Kamera auf seinen eigenen Wunsch hin. Da wurden Menschen befragt, zum Beispiel Bestatter, wie sie denn damit fertig werden, so viele Menschen unter die Erde zu bringen. Was macht das mit ihnen? Da gab es Einblick in ein Hospiz. Da gab es Talkrunden. Alles zum Thema Sterben und Tod. Also ich finde das ganz toll, dass unser Fernsehen dieses Thema aufgegriffen hat, was ja ganz häufig sonst verschwiegen wird. Und heute Morgen geht es um die Fortsetzung. Diese Themenreihe war natürlich nicht christlich. Es gab Christen, die dort auch befragt wurden, aber es gab auch Nicht-Christen, Angehörige anderer Religionen, Agnostiker oder auch Atheisten. Heute Morgen machen wir Fortsetzung. Was kommt eigentlich dann, wenn wir die Augen zugemacht haben? Wenn wir nicht nur an die Grenze unseres Lebens gekommen sind, sondern diese Grenze überschreiten, was passiert dann? Was geschieht, wenn wir plötzlich auf der anderen Seite sind und Menschen zurücklassen müssen, die wir lieb haben, die dann auch von uns Abschied nehmen, Trauergottesdienste veranstalten, uns vorher das Grab auf dem Friedhof aussuchen, sich Gedanken darüber machen, wie soll denn so eine Trauerfeier für meinen Angehörigen, für meinen Freund, für meinen Ehemann aussehen? Was passiert, wenn wir uns von dieser Welt verabschiedet haben? Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Thessaloniki: Ich will, dass ihr in diesem Zusammenhang, in diesen Fragen keine Agnostiker seid, nicht unwissend seid. Und ich denke, dass unter vielen Christen auch eine große Unwissenheit herrscht im Blick, was uns jenseits der Todeslinie erwartet. Und dass wir manchmal dieses Unwissen auch unseren Kindern weitergeben. Nicht aus böser Absicht, sondern weil wir es selber vielleicht nicht besser wissen. Wie oft wird in christlichen Kreisen den Kindern auf die Frage geantwortet, wo ist die verstorbene Oma jetzt? Die ist jetzt im Himmel. Paulus sagt, ich will, dass ihr keine Agnostiker, keine Unwissenden seid im Blick auf das, was uns da erwartet. Was sagt Paulus hier in diesem Abschnitt? Er sagt, die, die in Christus entschlafen sind, die schlafen. Das ist das Erste, was er sagt. Sie sind in einem, man könnte auch sagen, in einem Dämmerzustand. Sie haben natürlich den Kontakt zu Raum und Zeit verloren. Jeder, der schläft, der weiß. Also wie lange man geschlafen hat, das stellt man ja morgens erst fest, wenn man aufwacht und auf die Uhr guckt, wie lange man geschlafen hat. Das merkt man nicht während des Schlafens. Und ich finde immer, der Schlaf ist viel zu kurz. Weil die Zeit im Schlaf wie im Fluge vergeht. Das war früher für mich, wenn ich an einem Tag dann eine Arbeit zu schreiben hatte in der Schule, auch immer so ein Problem, dass ich abends nicht schlafen gehen wollte. Nicht, weil ich noch meinte, üben zu müssen, das auch. Aber ich wollte nicht schlafen gehen, weil ich den Eindruck hatte, wenn du dich jetzt hinlegst und schläfst, dann ist die Zeit bis zur Arbeit, also Mathearbeit zum Beispiel, wie im Fluge zerronnen und dann stehst du plötzlich vor dieser Aufgabe, vor der du eigentlich Angst hast. Unser Zeitempfinden ist ja im Schlaf irgendwie ausgeschaltet. Paulus sagt, dass Christen, die die Grenze des Todes überschreiten, zunächst mal Schlafende sind. Und dazu kommt etwas Zweites, was in diesem Begriff mit drin steckt, dass Leute, die schlafen, die können auch wieder aufgeweckt werden. Macht manchmal der Wecker morgens. Manchmal sind es die Ängste, die Sorgen, die uns wach machen, wenn wir morgens dann die Augen aufmachen. Manchmal ist es ein schwerer Traum gewesen, der uns geplagt hat. Und der uns plötzlich wieder ins Leben holt und wir müssen uns orientieren und sagen, ein Glück, dass das nicht stimmt, was ich da geträumt habe. Und hier, wenn es um diese Auferweckung der Entschlafenen geht, sagt Paulus, dann ist es die Stimme des Erzengels, der Schall der Posaune. Dann ist es die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Nun fragen vielleicht einige, warum ist das denn so wichtig festzuhalten, dass es einen, Zwischenzustand gibt zwischen dem Gestorbensein einerseits und der Herrlichkeit, die auf uns wartet auf der anderen Seite. Warum ist es wichtig zu betonen, dass die, die verstorben sind, in Christus verstorben sind, schlafen. Das ist deshalb wichtig, Paulus macht das deutlich hier in unserem Text, weil wir nicht als Einzelkämpfer in die Herrlichkeit Gottes gelangen. Weil Herrlichkeit ein Angebot ist für die gesamte Gemeinde Jesu, für die, die vor uns waren und für die, die dann sein werden. Und ich hoffe, dass ich dann sein werde, wenn Jesus wiederkommt, noch lebe. Je älter man wird, umso weniger will man ja sterben und möchte dann die Wiederkunft Jesu so lebendig erleben. Das heißt, es ist sozusagen ein Ereignis, das alle, die zu Jesus Christus gehören, betrifft. Ohne Ausnahme, die ganze Gemeinde. Und das ist ein ganz großartiger Gedanke, den Paulus uns hier zwischen den Zeilen mitteilt. Der Gedanke nämlich, dass wir zwar als Einzelne berufen werden zu Jesus hin. Jeder kann da seine Geschichte erzählen. Und die Geschichte von Erik Schmidt, der nächsten Sonntag getauft wird, die steht im neuen Gemeindebrief. Jeder kann an dieser Stelle seine eigene Geschichte erzählen. Jesus geht so mit uns um, dass er uns genau in unserer Lebenssituation erreicht und uns dort herausholt und hineinholt in seine Nachfolge. Das ist bei jedem anders und unterschiedlich. Aber hineinkommen in die Herrlichkeit Gottes werden wir alle gemeinsam. Da gibt es keinen, der uns vorangegangen ist, so wie wir das manchmal sagen. Im Sterben ist er uns vorangegangen. Aber Paulus sagt, die, die in Christus entschlafen sind und die, die zum Zeitpunkt seiner Wiederkunft noch leben, werden verwandelt werden in einem Augenblick und ihm entgegengehüpft werden und werden so mit dem Herrn sein, alle Zeit. Das beeindruckt mich. Und darin liegt eine ganz, ganz tiefe Wahrheit, die wir, denke ich, buchstabieren müssen. Das ist die Wahrheit und das Geheimnis des Leibes Christi. Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Und wenn du zu Jesus Christus gehörst, dann bist du Glied an seinem Leib. Die Gemeinde ist ja sein Leib. Und da gibt es keine Einzelankünfte in der Herrlichkeit, sondern da wird der ganze Leib mit seinen Gliedern entrückt dem Herrn entgegen und wir werden mit dem Herrn sein alle Zeit. Jesus selber sagt es an anderer Stelle ähnlich. Wer Johannes 14 einmal aufschlägt, seine Bibel dabei hat, findet es dort. Da sagt Jesus in Johannes 14, dass er zum Vater geht. Was macht er beim Vater? Er richtet im Haus des Vaters für uns Wohnungen ein. Und dann sagt Jesus etwas ganz Wichtiges. Er sagt, wenn ich das fertiggestellt habe da oben, mein Werk vollendet, eine Stätte für euch bereitet habe, was macht er dann? Dann komme ich wieder, sagt Jesus. Und hole euch, denn ich will, dass ihr dort seid, wo auch ich bin. Also auch hier derselbe Gedanke. Jesus geht zum Vater, bereitet Wohnungen für das gesamte Volk Gottes. Und er kommt wieder, wenn er diese Wohnung bereitet hat. Und holt seine Gemeinde. Und mit Paulus müssen wir sagen, die, die in Christus entschlafen sind und die zum Zeitpunkt seiner Wiederkunft noch leben. Und wir werden dann bei ihm sein, mit ihm sein, alle Zeit. Paulus sagt, ich will, dass ihr nicht unwissend seid im Blick auf diese Zusammenhänge. Das zweite ist, wenn Jesus Christus wiederkommt, wir wissen das aus der Heiligen Schrift, dann wird sich die Welt mit seiner Herrlichkeit erfüllen. Nach vielen Kämpfen und Auseinandersetzungen, die vorher stattfinden und worauf wir keine Zeit haben, hier näher einzugehen. Aber er wird wiederkommen, sichtbar auf dieser Erde, als der Herr dieser Welt. Er wird sichtbar wiederkommen als der König für Israel, der Messias-König. Er wird wiederkommen auf diese Welt als das Haupt seiner Gemeinde. Und nun gibt es vor seiner Wiederkunft, und das beschreibt Paulus hier in 1. Thessalonicher 4, einen kleinen Break geht. Eine kleine Unterbrechung, wenn man so will, der großen Heilsgeschichte, die da abläuft. Bevor er auf diese Erde kommt, sichtbar für alle, wird seine Gemeinde, die gestorben sind in Christus und die da noch leben, ihm entgegengerückt werden. Als wir uns im Abendgottesdienst vor einiger Zeit darüber unterhielten, da habe ich versucht, das in einem Bild deutlich zu machen. Aus später Tagen, da war das so, dass wenn sich hoher Besuch angekündigt hatte, also Johann Gerhard Onken zum Beispiel hier nach Jever kommen wollte, dann wusste man, der ist so heute Vormittag in aller Frühe von Oldenburg abgefahren und man schaffte so 30 Kilometer damals am Tag, da war er in Farel, sage ich mal, hat da noch einen kurzen Besuch gemacht an seinem Geburtsort und dann ist er am zweiten Tag von Farel nach Jever gefahren. Und dann konnte man so ungefähr ausrechnen, dann und dann kommt er in die Nähe von Jever. Was machte man damals? Man erwartete den Besuch nicht an der Haustür, sondern man fuhr dem Besuch oder lief dem Besuch entgegen. Und traf dann mit dem Besuch gemeinsam in der Stadt ein. Darüber gibt es eine ganze Reihe von Berichten in unserem alten Gemeindearchiv und so weiter, wie immer, wenn hoher Besuch kam, Onken oder irgendjemand anders, die Leute ihm entgegenliefen, vor Freude. Und sich dann mit ihm vereinigten, sozusagen auf dem Weg, und dann zurückkehrten in die Stadt. Und so ähnlich müssen wir uns das vorstellen. Bevor die Welt sieht, dass Jesus wiederkommt, bevor die Herrlichkeit Jesu die Welt erfüllt, wird die Gemeinde ihm entgegengerückt werden und sich mit ihm vereinigen, mit ihm, dem Haupt, mit dem sie eigentlich schon unsichtbar vereinigt ist, und mit ihm gemeinsam diesen großen Tag der Offenbarung seiner Herrlichkeit begehen. Paulus sagt, ich will, dass ihr nicht unwissend seid. Nun fragen viele Leute, ja, aber wann wird das passieren? Darüber gibt die Bibel keine Auskunft. Sie sagt nur, dass sie erwachen sollen. Weil es genau genommen keine feste Zeitangabe gibt für diesen Augenblick, wo wir ihm entgegengerückt werden. Das war damals so wie in Jever, wenn die Leute ihm, Onken oder irgendjemand anders, entgegengingen. Da gab es kein Handy, so dass Onken sagen konnte, so, ich bin jetzt schon hier bei der Tankstelle in Shortens, ihr könnt loslaufen. Sondern man ging ihm einfach entgegen, weil man so ungefähr wusste, er kommt da. Aber man wusste nicht genau, wann denn der Tag und die Stunde ist, dass er denn hier eintrifft. Man hatte Mitteilung bekommen, schriftlich, ich bin auf dem Weg zu euch. Aber das, was wir heute so machen mit unseren Uhren, das gab es zu der Zeit gar nicht. So ähnlich müssen wir uns das vorstellen. Wir haben keinen festen Anhaltspunkt. Es kann jederzeit sein, dass wir Christus entgegengerückt werden. Dass Jesus in Herrlichkeit auf diese Welt kommt, das kann nicht jederzeit sein. Da sind bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen, wissen wir aus der Heiligen Schrift. Da muss ein Volk gegen das andere kämpfen, da muss alle Welt das Evangelium von Jesus Christus gehört haben. Da müssen verschiedene Dinge passieren. Da muss der Antichrist sich offenbart haben und so weiter und so fort. All diese Geheimnisse, die in der Offenbarung stehen, über die man lange nachdenken und reden kann und dann trotzdem nicht verstehen. Da sind also bestimmte zeitliche Abfolgen genannt, ohne dass man auch dort irgendeinen Zeitpunkt festmachen könnte. Aber wenn Jesus für seine Gemeinde wiederkommt und wir ihm entgegengerückt werden, dann kann das jederzeit passieren. Also wenn jemand sagt, nichts ist so sicher wie der Tod, stimmt das nicht. Es kann sein, dass du vorher entrückt wirst und Jesus entgegen gehst. Und das Vorletzte, was mir an dieser Stelle wichtig geworden ist, es scheint so zu sein, dass Jesus Christus so eine Art magnetische Kraft entwickelt. Der große Physiker Newton wurde ja auch mal von einem Kollegen ein bisschen lächelnd befragt, und du glaubst, dass es sowas gibt wie Entrückung? Und dann hat er Späne genommen, Eisenspäne, sie in einen Sandkasten hineingeworfen. Das war so ein Experiment, Sandkasten, den sie da stehen hatten. Dann hat er die Späne da reingeworfen, die Eisenspäne, hat sie vermischt mit dem Sand, und dann ist er mit einem starken Magneten darüber gegangen. Und was passierte? Der Sand blieb unten. Und die Eisenspäne wurden dem Magneten entgegengerückt. Und dann hat er gesagt, Jesus Christus ist mein Magnet. Der Sand bleibt unten. Wer nicht zu Jesus Christus gehört, kann auch von ihm nicht angezogen werden. Wer nicht zu Jesus gehört, hat auch im Himmel nichts zu suchen. Im Himmel geht es nur um Jesus, haben wir vorhin gesungen. Und dennoch wird Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Also wer nur eine himmlische Wohnung haben will, goldene Gassen, Schlaraffenland, aber Jesus nicht, hat im Himmel nichts zu suchen. Denn überall, wo ich im Himmel hingucke, entdecke ich etwas von der Herrlichkeit Jesu. Und selbst wenn ich den Freunden, die hier ich gekannt, haben wir gerade gesungen, nicht? Da treffe ich die Freunde, die hier ich gekannt, wenn ich denen in das Angesicht hineinschaue, ja, was erkenne ich im Angesicht? Die Züge Jesu. Denn wir werden ja alle verwandelt in sein Angesicht. Also wenn ich mit Jesus nichts zu tun haben will, habe ich im Himmel nichts zu suchen. Aber wer sein Leben Jesus übereignet hat, wer dieses neue Leben, das Jesus gibt, in sich trägt, der wird an diesem Tag, wo Jesus wiederkommt in Herrlichkeit, ihm entgegengerückt werden. Da ist jetzt nicht mehr Sand, sondern sind Eisenspäne, die von diesem Magneten angezogen werden. Deswegen ist das auch eine ganz wichtige Frage heute im Gottesdienst, ob du zu Jesus Christus gehörst, ob er dein Herr ist, ob du wiedergeboren bist zum ewigen Leben, Heilsgewissheit hast. Das sind ja alles Geschenke, die der Heilige Geist uns gibt. Und dass es die Möglichkeit gibt, entrückt zu werden und letztendlich dann in den Himmel zu kommen, das hängt ja damit zusammen, dass Jesus Christus gestorben ist, begraben wurde und auferstanden ist. Und wer das glaubt, wer an ihn glaubt, so wie die Schrift uns sagt, der hat das ewige Leben, sagt Jesus, und der wird den Tod nicht schmecken, ob er gleich gestorben ist. Warum? Der schläft. Schmeckt den Tod nicht. Alle anderen, die nicht zu Jesus gehören, kriegen einen Geschmack vom Tod. Die wissen, was es heißt, tot zu sein. Wer Christ ist, kriegt diesen Geschmack nicht. Die werden den Tod nicht schmecken, sagt Jesus. Die schlafen. Im geistlichen Sinne. Und sie werden auferweckt. Und das Letzte, und das ist mir ganz neu aufgefallen, obwohl ich diesen Text schon so oft gelesen habe, lese ihn immer gerne, wenn ich Trauerfeiern zu halten habe und wo ich weiß, dass der da heimgegangen ist, an Jesus Christus geglaubt hat und an diesem Zeugnis festgehalten hat, dann lese ich immer gerne diesen Text. Sonst lese ich den anderen, Psalm 90, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Am Grab lese ich diesen Text gerne. Und obwohl ich ihn schon so oft gelesen habe, auch hin und wieder mal in Predigten ihn erwähnt habe, ist mir ein kleines Wörtlein nicht aufgefallen. Das hängt damit zusammen, dass ich meistens natürlich, wie ihr auch, die deutsche Übersetzung nehme und dann so lese, was denn da steht und dann wohl hier und da mal nachgucke, was da im griechischen Grundtext drin steht. Und ihr ist aufgefallen, dass in vielen deutschen Übersetzungen steht, wir werden bei dem Herrn sein, alle Zeit. Wahrscheinlich auch in eurer Bibel, die ihr aufgeschlagen vor euch habt. Wörtlich steht da das Wörtlein Syn. Die Symphonie zum Beispiel. Oder Synergie. Und das Wörtlein Syn bedeutet eigentlich mit, zusammen mit. Also ich werde mit dem Herrn sein, alle Zeit. Nicht nur bei. Ich glaube, das ist eine Steigerung. Ich kann ja bei jemandem wohnen. Das ist etwas anderes, als wenn ich mit ihm wohne. Ich kann bei jemandem essen. Das ist was anderes, als wenn ich mit ihm esse. Ich kann bei jemandem arbeiten. Das ist aber etwas anderes, als wenn ich mit jemandem zusammenarbeite. Versteht ihr den Unterschied? Ich werde mit dem Herrn sein, alle Zeit. Das ist die große Preisung. Das Größte, viel wichtiger als die goldenen Gassen, die Paläste, die himmlische Wohnung, die Bäume des Lebens, die das ganze Jahr über Frucht tragen, die Blätter nicht verlieren, ist, dass wir mit ihm zusammen sind. Was ist mit denen, die nicht zu Jesus Christus gehören? Eigentlich müsste diese Frage uns nicht schlafen lassen. Eigentlich müssten wir Tag und Nacht hier in der Gemeinde vor Gott liegen und beten für Menschen aus unserem Freundes-, Bekannten- und Verwandtenkreis, die nicht zu Jesus gehören. Wir beten aber meistens nur, wenn es uns selber betrifft, wenn wir krank werden, wenn wir Probleme haben und Schwierigkeiten. Aber das größte Problem, was ein Mensch hat von Natur aus, ist, dass er verloren geht ohne Jesus. Und das müsste uns auf die Straßen treiben und heute Nachmittag auf die Friedhöfe. Und den Menschen, die keine Hoffnung haben, das Evangelium von Jesus zu bringen. Und wir sitzen gemütlich in unserem Wohnzimmer. Wir sind eigentlich in der Praxis alle Allversöhner. Weil wir denken, naja, irgendwie wird es schon klappen. Was ist mit denen, die nicht zu Jesus gehören? Das hat mich gestern beim Gebetsspaziergang so fasziniert. Es ist ein Bruder mit dabei gewesen, von dem ich weiß, dass er vor einigen Jahren auf ganz dramatische Art und Weise Jesus gefunden hat. Und er kam aus Mordorf und kommt aus Mordorf, ist wieder hingezogen. Und er kennt dann 1000 Leute in Mordorf. Und jeder, der ihm da über den Weg lief, dem hat er gesagt, du brauchst Jesus. Da wird die Worte sehr auf Blatt. Du hast Jesus nötig. Du bist so unruhig, du hast kein Frei in dem Wurst. Also du hast keinen Frieden in deiner Wurst. Das hat er den Leuten so auf den Kopf zu suchen. Er konnte sich das auch leisten. Alter Kumpel, mit denen bei VW gearbeitet und was weiß ich. Aber mich hat das fasziniert. Dass der auf so direkte Art und Weise seine Bekannten aus Mordorf da ansprach. Und die haben zugehört. Was ist mit denen, die nicht zu Jesus gehören? Die Bibel sagt, es gibt eine erste und eine zweite Auferstehung. Hier war von der ersten Auferstehung die Rede. Wenn wir auferstehen und Christus entgegengerückt werden. Und die Bibel sagt, es gibt auch am Ende der Zeit eine zweite Auferstehung, wo alle Menschen, die jemals auf dieser Erde gelebt haben, auferstehen werden. Und bei dieser zweiten Auferstehung geht es um das Gericht, sagt die Heilige Schrift. Das jüngste Gericht, das wir oft auch so vor Augen haben. Und ich glaube zwar, dass Gott barmherzig und gnädig ist und dass er ein viel größeres Herz hat als wir alle zusammen. Aber ich glaube auch, dass wenn ein Mensch, der es konnte, Jesus Christus abgelehnt hat und gesagt hat, ich will mit Jesus nichts zu tun haben, die Konsequenzen auch tragen muss bei diesem Gericht. Es gibt sicherlich Millionen von Menschen, die nie in ihrem Leben von Jesus gehört haben. Aber keiner, der hier in diesem Raum ist, gehört dazu. Sondern jeder hat von Jesus gehört. Und steht deshalb in dieser Entscheidung, ist eingeladen. Und wer Jesus hat, der hat das Leben. Und die Bibel sagt, selig sind die, die teilhaben an der ersten Auferstehung von den Toten. Und selig heißt glücklich. Fröhlich können die ihre Straße marschieren. So wie der Finanzminister, der Äthiopische, der nachdem er sein Bekenntnis zu Jesus abgelegt hatte, dann getauft wurde, fröhlich seine Straße zog, weil er weiß, die Zukunftsfragen sind für mich geklärt. Jesus kommt wieder und ich habe das ewige Leben und werde den Tod nicht schwenken. Das alles, sagt Paulus, teile ich euch mit, damit ihr nicht mehr unwissend Agnostiker seid. Und weil ihr dann keine Agnostiker mehr seid, nicht so traurig, auf die Art und Weise traurig seid, wie die Menschen, die ohne Hoffnung sind. Und davon gibt es ganz viele. Er informiert, er berichtet, erzählt, damit wir nicht traurig sind wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Amen. Wir wollen miteinander noch einmal unser Liederbuch aufschlagen. Herr Jesus, Grundstein der Gemeinde, von Ewigkeit bist du gelegt, 126.